Als ich die Predigt für heute Vormittag vorbereitet habe, da ist mir ein Ereignis eingefallen. Das liegt schon ein paar Jahre zurück. Ich war Mitarbeiterin in einem Teenkreis und an einem Teenkreisabend kam ein Junge auf mich zu, hatte eine Tafel Schokolade in der Hand, reichte mir und sagte: "Probier mal, die schmeckt voll komisch." Und ich habe mir so ein Stückchen genommen und ich muss sagen, ja, das stimmt, sie war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil sie mit Rosenblütenblättern und mit Lavendel gefüllt war. Kurze Zeit später kam ein weiterer Mitarbeiter in den Raum und der Junge geht auch zu ihm und sagt: "Hier, probier mal, die schmeckt voll komisch." Und als der Mitarbeiter gerade so ein Stückchen Schokolade nehmen möchte, sagt der Junge: "Die habe ich gerade draußen vor der Türe im Gebüsch gefunden." Und mein erster Gedanke war, diese Info hätte ich gerne ein paar Minuten früher gehabt. Es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Nichtwissen. Denn wenn wir etwas wissen, dann hat es Auswirkungen auf unseren Blick, aber auch auf unser Verhalten und wie wir mit etwas umgehen. Wenn wir etwas wissen, dann können wir uns vorbereiten. Und in dem Predigttext, den ich uns für heute Vormittag mitgebracht habe, da schreibt Paulus auch von etwas, das wir wissen sollen. Und ich lese uns aus dem 1. Thessalonicher Brief aus Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Überschrieben ist dieser Abschnitt mit die Aufforderung zu einem wachsamen und nüchternen Leben. Was die Zeiten und Fristen betrifft, Brüder und Schwestern, darüber brauche ich euch nichts zu schreiben. Denn ihr wisst selbst ganz genau, der Tag des Herrn kommt unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. Gerade sagen die Leute noch, wir leben in Frieden und Sicherheit. Da wird das Verderben ganz plötzlich über sie hereinbrechen. So wie bei einer schwangeren Frau plötzlich die Wehen einsetzen. Dann gibt es kein Entkommen. Brüder und Schwestern, ihr lebt nicht in der Finsternis. Deshalb wird euch der Tag des Herrn nicht überraschen wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis. Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen. Lasst uns vielmehr wach und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Aber wir gehören zum Tag. Deshalb wollen wir nüchtern sein, gewappnet mit Glaube und Liebe als Brustpanzer und der Hoffnung auf Rettung als Helm. Denn Gott hat uns nicht dazu erwählt, dass uns im Gericht sein Zorn trifft. Vielmehr sollen wir gerettet werden durch unseren Herrn Jesus Christus. Der ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Dabei ist es ganz gleich, ob wir noch am Leben sind oder ob wir dann schon gestorben sind. Darum macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. Paulus schreibt diese Zeilen und er ist überzeugt, dass die Gemeinde in Thessalonich weiß, dass der Tag des Herrn kommen wird. Unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. Dieses Wissen setzt Paulus voraus. Und es ist ein Wissen, das auch wir haben. Auch wir wissen, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Denn wir bekennen es regelmäßig mit folgenden Worten: Ich glaube an Jesus Christus, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir wissen also darum Bescheid, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Und doch stelle ich mir die Frage, wie klar ist uns das eigentlich so in unserem Alltag? Ist es ein Wissen, das wir regelmäßig in unserem Kopf haben, das unseren Glauben prägt? Denn wenn wir etwas wissen, dann können wir uns darauf vorbereiten und es hat Auswirkungen auf unser Verhalten, auf unseren Blick der Dinge und wie wir mit manchen Situationen umgehen. Jesus kommt eines Tages wieder, der Tag des Herrn. So beschreibt es Paulus. Und wir feiern jedes Jahr aufs Neue, wenn wir im Advent uns auf Weihnachten vorbereiten und Weihnachten feiern, dann feiern wir jedes Jahr aufs Neue, dass Jesus schon einmal in diese Welt gekommen ist. Wir feiern das große Wunder, dass Gott Mensch geworden ist, dass er sich einmischte in diese Welt, sich klein machte und ganz konkret Teil dieser Welt geworden ist. Und der Tag des Herrn ist, wenn Jesus dann wiederkommt und sich wieder einmischt und wieder Teil dieser Welt wird. Es wird allerdings anders laufen als an diesem allerersten Weihnachten. Es wird nicht ganz so ruhig und klein und zurückhaltend sein, sondern es wird gewaltiger, größer und eindeutiger sein. So beschreibt es uns die Bibel. Einen kleinen Eindruck davon habe ich uns mitgebracht. Das liefert die Beschreibung in Psalm 96. Und da heißt es, sagt den Völkern, der Herr herrscht als König. Die Erde ist gegründet, dass sie nicht wankt. Er richtet die Nationen nach Recht und Ordnung. Der Himmel soll sich freuen und die Erde jauchzen. Das Meer soll brausen und alles, was in ihm lebt. Das Feld sei fröhlich und alles, was auf ihm wächst. Alle Bäume des Waldes sollen in Jubel ausbrechen vor dem Angesicht des Herrn, der wiederkommt. Denn er kommt, um Gericht zu halten auf der Erde. Und über den Erdkreis wird er sein gerechtes Urteil fällen und die Völker nach seiner Wahrheit richten. Jesus, der Herr, kommt wieder und er kommt zum Gericht. Und gleichzeitig ist das der Grund zur Freude und zum Jubeln. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr diese beiden Pole direkt so zueinander setzen könnt. Jesus kommt wieder zum Gericht und es ist ein Grund zum Jubeln und zur Freude. Der Psalm beschreibt, wie die ganze Welt aufblüht, wie das Meer und alles, was darin ist, braust und die Bäume jubeln und alles ist voller Freude. Und da werden Lebewesen beschrieben, die sonst jetzt nicht so unbedingt zum Tanzen neigen oder nicht so voller Dynamik in Bewegung sind. Alles blüht auf, alles jubelt, alles freut sich. Aber wie passt das zusammen? Gericht und Jubel. Ich glaube, dieser Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommt, ist dann ein Tag zum Jubeln und zum Freuen, wenn man an dem Freude hat, was Gott an diesem Tag bringen wird, nämlich Gerechtigkeit, Wahrheit und Recht. Wenn man an Gott Freude hat, dann ist dieser Tag ein Tag der Freude, weil Gott selbst wiederkommt. Aber wenn man weder an Gott Freude hat, noch an Gerechtigkeit, Wahrheit und Recht, dann wird dieser Tag voller Schrecken sein. Und dann wird es ein grausamer Tag sein. Ein Tag voller schrecklicher Erkenntnisse, weil es der Tag ist, an dem jeder Mensch konfrontiert wird mit den Früchten und den Folgen seines Lebens. Und wenn wir mal kurz über diesen Moment nachdenken, dass es ein Tag ist, an dem wir mit unseren Früchten und den Folgen unseres Lebens konfrontiert werden, dann finde ich schon, dass das einem auch manche Sorge bereiten kann. Zumindest geht es mir so, wenn ich auf mein Leben schaue. Und ich habe so den Eindruck, ich befinde mich irgendwo dazwischen. Auf der einen Seite kann ich das sagen, ja, ich freue mich, wenn Jesus wiederkommt, weil ich mich freue an dem, was er bringen wird, an dem Frieden, an der Gerechtigkeit und an dem, was er tut und was er will. Und gleichzeitig habe ich auch so den Eindruck, dass sich bei mir da schon auch die ein oder andere Sorge breit macht. Wenn ich in mein Leben gucke, dann gibt es da schon das ein oder andere, wo ich weiß, dass Gott da nicht die größte Freude dran hat. Dass es da Dinge gibt, die Gott kein oder an denen Gott kein Gefallen hat. Wo ich ungerecht bin oder voller Neid oder Egoismus. Jesus kommt wieder zum Gericht. Gericht und ein Tag voller Jubel und Freude. Und Paulus schreibt zwei Merkmale, die diesen Tag auszeichnen. Zum einen ist dieser Tag wie ein Dieb in der Nacht. Sein Zeitpunkt ist für uns unbekannt. Wir wissen nicht, wann dieser Tag kommt. Wir wissen nur, dass er kommen wird. Und das ist das zweite Merkmal. Er kommt, so beschreibt es Paulus, so wie die Wehen einer Schwangeren. Man weiß, dass die Wehen kommen werden und trotzdem passiert es plötzlich. Auf einmal geht es los und in dem Moment, wo es losgeht, ist allen klar, woran das enden wird, nämlich in etwas ganz Neuem und Wunderbarem. Der Tag des Herrn kommt plötzlich und unvermeidbar, überraschend, vielleicht auch erschreckend. Das gilt besonders dann, wenn wir das nicht auf dem Schirm haben, wenn wir nicht damit rechnen, dass dieser Tag kommen wird. Aber wenn man das Wissen hat, dass dieser Tag kommt, dann kann man sich darauf vorbereiten. Und ich habe mich in der Vorbereitung auf diese Predigt gefragt, wie ist das denn eigentlich bei uns ganz konkret? Warten wir auf diesen Tag? Ich weiß nicht, wie du diese Frage für dich beantworten würdest. Welche Rolle in deinem Leben dieses Wiederkommen von Jesus, welche Rolle das spielt? Und Paulus gibt uns in diesem Text einen Hinweis, anhand dem wir prüfen können, ob wir eigentlich warten. Und ich formuliere es mal als Frage an uns. Hängt das, was mein Herz und meiner Seele Frieden und Sicherheit vermittelt, hängt es an dieser Welt, an dem, was ich sehe und anfassen kann, was ich besitzen und beschreiben kann? Oder hängt das, was meinem Herzen und meiner Seele Frieden und Sicherheit vermittelt, an Gott selbst, an seiner Wirklichkeit, an seinen Zusagen, an seinem Reich? Woran hängt das, was mein Leben friedlich und sicher macht? Denn je nachdem, wie ich diese Frage beantworte, komme ich meiner Haltung zum Tag des Herrn auf die Spur. Ich identifiziere, woran mein Herz hängt und entdecke, worauf ich warte und hoffe. Und Paulus beschreibt es hier und sagt, ihr seid Kinder genau diesen Tages. Ihr seid eben nicht Kinder der Nacht. Dieser Tag sollte euch nicht überraschen, denn ihr gehört doch bereits zu Jesus. Deshalb ist es auch nicht wirklich etwas Neues, was ich euch hier schreibe. Eigentlich ist es doch völlig klar. Ich müsste euch gar nichts Neues darüber erzählen. Paulus macht uns klar, wir sollen vorbereitet sein. Denn er sagt, dieser Tag dämmert bereits und wir sind Kinder dieses Tages. Der Tag ist gesetzt. Er ist bereits angebrochen und zugleich ist er noch nicht ganz da. Aber wir dürfen wissen, er entfaltet sich. Und obwohl dieser Tag noch nicht voll und ganz da ist, leben wir bereits im Licht dieses Tages. Und dieses Wissen darum, dass Jesus wiederkommt, darf uns Hoffnung machen. Und gleichzeitig befinden wir uns in genau diesem Spannungsfeld zwischen Tag und Nacht. Wir existieren zwischen der Nacht, die unsichtbar ist, die uns Sorge bereitet, wenn wir in diese Welt blicken, und wir befinden uns irgendwo an diesem anbrechenden Tag, der sich abzeichnet, aber erst im Werden ist. Wir leben zwischen der Welt mit ihrer Geschichte und ihrer Wirklichkeit und dem Wissen, dass Jesus wiederkommt. Und gerade befinden wir uns im Warten auf Jesus. Ist das eine Realität in deinem Glauben? Mir ging es in der letzten Woche so, als ich die Bilder aus Israel gesehen habe, dass ich für mich immer wieder gedacht habe, Jesus, ich wünsche mir das. Ich wünsche mir gerade so sehr, dass du wiederkommst und dass du das bringst, diesen Frieden und das Heil. Und dass du das, was kaputt machst oder kaputt ist auch zwischen uns Menschen, dass du das heil werden lässt. Dass es dein Friede ist, der in dieser Welt ist. Weil die Art, wie wir auf jemanden warten, das ausdrückt, was uns diese Person bedeutet. Und deshalb ist die Frage an uns, wie warten wir auf Jesus? Und was sagt es darüber hinaus auch aus, was er uns bedeutet? Wartest du ungeduldig oder uninteressiert? Wartest du gespannt oder gleichgültig? Wartest du sehnsüchtig oder sorgenvoll? Bist du suchend oder eher satt oder wartest du gar nicht? Schmerzt dich die Abwesenheit von Jesus? Oder geht es dir so, wie mir es manchmal geht, dass ich mich eigentlich auch ganz zufrieden in meiner Welt eingerichtet habe und diese Tatsache, dass Jesus eines Tages wiederkommt, manchmal so ganz weit weg ist? Nämlich dann, wenn alles okay ist und wenn ich nicht manche Schreckensbilder gerade konkret vor Augen habe. Wie warten wir auf Jesus? Und Paulus sagt, ja, ihr könnt euch vorbereiten. Wir sollen warten, indem wir wach und nüchtern sind. Wach bedeutet, dass wir nicht gleichgültig sind, sondern dass wir wissend sind und auch voller Erwartung und Vorfreude sind. Nicht uninteressiert, aber auch nicht ahnungslos. Nicht abgelenkt und auch nicht abgestumpft. Nicht blind für Gottes Wirklichkeit, aber auch nicht verzweifelt und und panisch. Wir sollen aufmerksam sein, gespannt und voller Erwartung und wach für die Zeichen, die die Zeit uns deutet. Jesus hat mal gesagt, und das können wir nachlesen im Lukas-Kapitel, in Lukas 21, schaut euch durch den Feigenbaum an und all die anderen Bäume. Wenn ihr seht, dass sie Blätter bekommen, dann wisst ihr, der Sommer ist bald da. Und so ist es auch mit euch. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann wisst ihr, das Reich Gottes ist nahe. Mit anderen Worten sagt Jesus uns hier, wenn ihr einen Baum seht, der neue Triebe bringt, dann ist es doch das Zeichen, dass ihr wisst, der Frühling und der Sommer kommt bald. Ihr könnt die kleinen Zeichen der Zeit sehen und lesen. Also lest und erkennt auch die großen Zeichen der Zeit. Macht euch klar, dass diese Welt nicht unendlich ist. Seid realistisch. Seid wach für die Wirklichkeit Gottes. Seid nüchtern. Und seid bitte nicht hysterisch. Und spekuliert nicht herum, wann denn der Tag des Herrn endlich kommt. Zieht keine voreiligen Schlüsse und denkt nicht, dass ihr das wüsstet, sondern wir dürfen Jesus hier ernst nehmen, der selber sagt, an welchem Tag oder zu welcher Stunde das sein wird, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Deshalb dürfen wir wach und nüchtern sein und gleichzeitig auch gelassen in dem Wissen, dass Gott den richtigen Zeitpunkt kennt und wählen wird. Und wir dürfen realistisch sein, weil wir es schlicht und einfach nicht wissen, wann dieser Tag kommen wird. Der Tag des Herrn ist wie ein Dieb in der Nacht, Zeitpunkt unbekannt. Aber Paulus sagt in dieser Vorbereitung, dass wir Nacht wach und nüchtern sein sollen, können wir uns auch noch eine andere Vorbereitung zu eigen machen. Und er fordert uns auf, legt einen Brustpanzer an. Dieser Brustpanzer hat die Aufgabe, er soll unser Herz schützen. Unser Herz ist nach biblischer Vorstellung die Mitte unserer Person, der Ort, an dem unsere Gefühle, unser Wille und unsere Persönlichkeit sitzen. Also letztendlich alles, was uns als Personen ausmacht und auszeichnet. Und wie können wir unser Herz schützen? Paulus nennt zwei Dinge, was diesen Brustpanzer ausmachen: Glaube und Liebe. Im Hebräerbrief, da schreibt der Autor, der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Glaube ist Überzeugtsein. Ein Überzeugtsein ist das Resultat einer Begegnung mit Gott. Die Folge dessen, dass Jesus irgendwann in unser Leben getreten ist, unser Herz berührt hat, unsere Augen geöffnet hat und wir ihn erkennen konnten. Das ist Glaube, ein Geschenk von Gott an uns. Etwas, was wir nicht selber herstellen oder machen können. Und Glaube bedeutet Vertrauen. Vertrauen auf Jesus, darauf, dass er da ist, dass er rettet und dass er wiederkommt. Es ist ein Vertrauen darauf, dass der Tag des Herrn, der Tag, an dem Jesus wiederkommt, eben ein Tag des Jubels und nicht der Sorge ist. Ich habe euch vorher von mir erzählt, dass wenn ich auf mein Leben gucke, da schon sagen kann, da ist ganz viel Grund zur Freude, aber auch ganz viel Grund, um sich Sorgen zu machen. Aber wenn wir dies wissen, dass Jesus wiederkommt, dann dürfen wir in unserem Glauben und in unserem Vertrauen in ihm auch noch etwas ganz anderes wissen. Dass dieser Tag des Gerichts uns deshalb zum Jubel bringen darf, weil Jesus mit uns getauscht hat und weil er die Folgen meines Lebens trägt, die mehr oder weniger genießbaren Früchte meines Lebens. Er übernimmt die Konsequenzen meines Lebens und schenkt mir die Folgen und Früchte und Konsequenzen seines Lebens. Und das sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir können in dem Leben von Jesus die Zukunft Gottes sehen und damit unsere eigene Zukunft. Wir können nämlich an Jesus sehen, dass Gott alles neu macht, den Tod überwindet und alles Kaputte heilt. Und egal, ob wir leben oder sterben, wir haben in Jesus ein Leben, das uns niemand wegnehmen kann. Ein Leben, das keiner kaputt machen kann. Wir bekommen Anteil an seinem Leben und niemand und nichts kann uns davon trennen. Auch der Tod nicht. Und deshalb wird dieser Tag, an dem Jesus wiederkommt, ein Tag sein, an dem wir uns freuen dürfen. Und uns keine Sorgen machen müssen, weil Jesus mit uns getauscht hat. Und jedes Mal, wenn wir ein Kreuz sehen, darf uns genau das daran erinnern. Er hat es getragen für uns. Er hat getauscht mit uns. Wir sind vor ihm frei und gerecht. Und das führt mich zu diesem Zweiten, was dieser Brustpanzer ausmacht, die Liebe. Denn Liebe bedeutet, dass Jesus all das, was er tut, dass er Mensch wird, dass er als Kind in diese Welt kommt und dass er lebt und leidet und stirbt und aufersteht, dass er all das aus Liebe zu uns Menschen tut. Aus Liebe zu dieser Welt und aus Liebe zu jedem Einzelnen. Und damit sind auch die eingeschlossen, die uns manchmal das Leben schwer machen und die wir nicht so liebenswert finden. Er liebt sie und uns genauso. Und dass er das, was er tut, für sie und für jeden von uns getan hat. Glaube und Liebe sind dieser Brustpanzer, die unser Herz schützen. Und neben diesem Brustpanzer nennt Paulus noch ein zweites, nämlich einen Helm, den Helm der Hoffnung. Und dieser Helm der Hoffnung soll unsere Gedanken schützen. Aber da geht es nicht um irgendeine Hoffnung, sondern es geht ganz konkret um die Hoffnung auf Rettung. Hoffnung darauf, dass wir nicht alleine klarkommen müssen. Hoffnung darauf, dass Jesus uns zu sich zieht, immer wieder aufs Neue. Und wir wissen dürfen, dass er mit uns tauscht, weil er uns liebt. Und diese Hoffnung darf uns dann davor schützen, dass wir nicht in Sorgen und Ängsten untergehen. Und sie bewahrt uns davor, dass wir nicht in Zweifel und Verzweiflung versinken. Diese Hoffnung darf uns Zuversicht und Frieden schenken. Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Und Paulus schließt seinen Text und sagt, macht euch gegenseitig Mut, ermahnt euch, tröstet euch und baut einander auf. Er skizziert hier in diesem Brief, was die Absicht des Briefes ist. Der Gemeinde wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass das genau ihre Aufgabe ist. Sie sollen sich gegenseitig unterstützen, stärken und ermutigen. Sie sollen einander annehmen und sich gegenseitig voranbringen in einem Leben, das unter dem Zuspruch von Glaube, Liebe und Hoffnung steht. Und was Paulus an die Gemeinde in Thessalonik schreibt, das gilt auch für uns. Auch wir sollen füreinander da sein, sollen uns gegenseitig unterstützen und uns diese Hoffnung auch weitergeben, uns trösten und uns gegenseitig ermutigen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir gerade alle sehr, sehr dringend brauchen. Und dass wir uns auch bewusst machen, Gott hält diese Welt in seiner Hand. Und es ist sein Versprechen, das er uns gibt, dass diese Welt sicher in seiner Hand ist. Und dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Und dieses Wissen darf unseren Glauben stärken. Und ich glaube, wenn wir genau darüber immer wieder ins Nachdenken kommen und wir das wissen, dass Jesus wiederkommt, dann wird es Auswirkungen auf unseren Glauben haben, aber auch auf unseren Umgang miteinander und uns diese Hoffnung geben, dass er diese Welt in seinen Händen hält. Amen.